Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden 4. Dienstag und wenn es einen gibt, 5. Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Heute haben wir folgende Themen vorbereitet. Hunger bleibt unerträglich hoch. Wir waren dabei bei der Präsentation des Welthungerindex 2024 der Welthungerhilfe. Kommunizieren, informieren, vernetzen. Was für Aufgaben eine Fachpromotorin fairer Handel beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern hat, das hören wir von Adi Lüttke. Und wir sprechen mit Hannes vom Bio-Mitgliederladen Ökoesel in Neuhausen, einem spannenden Praxisbeispiel für solidarische Ökonomie.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Bioprodukte für alle, das hat sich der Bio-Mitgliederladen Ökoesel im Stadtteil Neuhausen zur Aufgabe gemacht. Gute Idee, denn Bioprodukte sind meist deutlich teurer als konventionelle. Also habe ich beim Ökoesel vorbeigeschaut und von Hannes wissen wollen, wie der Laden das anstellt, Bioprodukte für alle erschwinglicher zu machen. Wir stehen hier im Bioladen Ökoesel in der Helene-Weber-Allee 17, das ist in Neuhausen. Vor mir steht Hannes, einer der BetreiberInnen, kann man wahrscheinlich sagen, des Ökoesels. Jetzt zunächst mal, was sehen wir denn hier in dem Laden? Ich muss sagen, vom Bild her auf der Internetseite hat das viel, viel kleiner ausgesehen. Das ist ja doch recht geräumig hier.
Ich meine, das ist kein großer Laden, ne? Ich würde es immer noch so von außen irgendwie als einen kleinen, gut sortierten Bioladen beschreiben. Ne? Also das Sortiment ist sehr, sehr bunt gemischt. Wir haben so von Obst und Gemüse über Kühlprodukte, alle möglichen Aufstriche und so weiter, bis hin zu Getränke, aber auch Drogerieprodukte, so ist eigentlich so ziemlich alles da, was man so tagtäglich braucht, aber das Ganze auf einem schon noch relativ kleinen Raum.
Ja. Es ist kein Riesenladen, also nicht, dass es jetzt zu groß klingt, vielleicht weißt du die Quadratmeterzahl, damit die HörerInnen eine Vorstellung haben?
Ich glaube, das sind knappe 70 Quadratmeter.
Schaut größer aus, muss ich ehrlich sagen. Okay, ganz wichtige Frage natürlich für den Bioladen ist, woher bekommt ihr eure Lebensmittel, woher bekommt ihr eure Haushaltswaren, Drogerieprodukte und worauf achtet ihr beim Einkauf?
Also Obst und Gemüse ist so das, wo wir da eigentlich am stärksten drauf schauen. Unser Obst und Gemüse beziehen wir von Tagwerk. Tagwerk ist einerseits eine Erzeugergenossenschaft, so im Norden von München, gleichzeitig aber auch ein Obst- und Gemüse-Großhandel. Na, das heißt für uns im Endeffekt, wir bekommen all die Sachen, die es momentan regional, saisonal von hier gibt, so die bekommen wir. Und wir haben aber so diesen Komfort, dass wir halt über den Tagwerk Großhandel halt auch andere Produkte noch dazu beziehen können. Ne? Wir haben zum Beispiel irgendwie die obligatorischen Bananen, die sind halt jetzt bei uns fair gehandelt und Naturland zertifiziert, aber wir sind da nicht so total dogmatisch, was irgendwie das Ziel Regionalität, Saisonalität angeht, sondern versuchen immer so eine gute Mischung aufrechtzuerhalten.
Jetzt habe ich euch ja als Bioladen bezeichnet. Ihr habt ja noch eine Ergänzung dazu. Es ist nämlich ein Bio-Mitgliederladen und auch noch der erste in München, schreibt ihr auf eurer Internetseite. Was ist ein Bio-Mitgliederladen? Was ist das für ein Konzept? Was steckt da dahinter?
Also ein Bio-Mitgliederladen, das ist eigentlich ein Konzept, das haben nicht wir erfunden. Das gibt es in Deutschland schon relativ häufig und es gibt irgendwie ein komisches Nord-Süd-Gefälle. Also so gerade in Berlin zum Beispiel gibt es wirklich eine große Kette, kann man fast schon sagen, LPG. Ich selber habe es in Marburg kennengelernt bei Onkel Emma und auch in Leipzig und Hamburg, so in vielen anderen Orten gibt es es schon. Vom Prinzip her funktioniert es bei uns so, dass wir uns maßgeblich über monatliche Beiträge, über Mitgliedsbeiträge finanzieren. Und dann ist quasi die Finanzierung gedeckt und wir wiederum verkaufen die Produkte dann nahezu zum Einkaufspreis. Und dadurch entsteht meines Erachtens so ein Stück weit so ein etwas anderer Raum, was du wahrscheinlich auch nicht sofort wahrnimmst, wenn du hier reinkommst, sondern was eher so über die Zeit so ein bisschen gefühlt wird. Nämlich, es geht uns nicht so sehr darum, den Leuten irgendwie möglichst viel zu verkaufen, weil wir uns darüber ja nicht maßgeblich finanzieren. Es geht uns nicht darum, denn irgendwie was aufzuschwatzen. Ne? Und ich sage immer, so, es ist nicht so sehr ein so vom Profitdenken durchdrängter Raum. Und das verändert so ein bisschen was mit der Atmosphäre. Das Besondere bei uns wiederum im Vergleich zu anderen Mitgliederläden, so, ne, weil wie gesagt, dieses Mitgliederladenkonzept ist nicht komplett neu, ist bei uns, dass es ein solidarischer Mitgliedsbeitrag ist. Das heißt, manche Leute bezahlen mehr monatlich, andere bezahlen weniger monatlich, sodass unterm Strich es halt für mehr Leute leistbar wird, sich ökologisch, biologisch, nachhaltig hier zu ernähren. Also wir haben zum Beispiel Leute, die Bürgergeld empfangen und die bezahlen symbolisch ein paar Euro. Und wir haben andere, da zahlen zwei Leute weit über 100 Euro im Monat. Und unterm Strich ja, wird es halt für mehr Leute leistbar.
Wie kommt ihr denn an eure Informationen, ob jemand Bürgergeldempfängerin ist oder ganz hohes Einkommen hast? Ihr werdet euch ja wohl kaum den Einkommensteuerbescheid geben lassen.
Nee, absolut nicht. Ja. Also wir sind der Hoffnung, so dass das Vertrauen, was wir den Leuten entgegenbringen, dass das auch irgendwie geschätzt wird und zu einer gewissen Ehrlichkeit führt. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie groß ausgenutzt werden würde. Ja, also es sind jetzt nicht ganz viele, die plötzlich ganz niedrige Beträge nennen, sondern es hält sich so ein Stück weit die Waage, so wie es ja auch wichtig ist, sonst könnte der Laden nicht existieren. Es war uns halt wichtig auch, man stigmatisiert die Leute ja dadurch vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie den Bürgergeldbescheid oder so vorweisen müsste oder was auch immer. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Und bisher scheint es ganz gut aufzugehen.
Wollte ich fragen, das Konzept funktioniert?
Ja, es funktioniert. Es ist aber natürlich schon so, dass ich glaube, wie bei vielen etwas alternativen Projekten, so es auch ein Stück weit auf unsere eigenen Kosten geht. Ne? Also so das Thema Selbstausbeutung ist bei uns auf jeden Fall ein großes Thema, weil so dieser Mitgliedsbeitrag, das errechnet sich ja eigentlich so. Ne? Du sagst, wir haben so und so viel Kosten im Monat und wir können so und so viele Personen versorgen und darauf teilen wir das auf. Na, dann haben wir einen Mitgliedsbeitrag. Jetzt ist es aber ja so, dass wir von Anfang an nie eine volle Auslastung hatten. Dann überlegt man sich halt so einen Betrag, der da halt nahe dran ist an dem, wo man hinkommen möchte, aber hat eine ganz, ganz lange Phase, wo es nicht so viele Mitglieder tatsächlich gibt. Und das geht halt dann ja auf unsere Kosten im Sinne von, wir haben halt ein niedriges Gehalt. Wir bezahlen uns alle einheitlich, aber das ist halt einfach sehr niedrig. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema für uns, wo wir auch Verbesserungen sehen müssen.
Kann man eure Mitglieder irgendwie beschreiben, einsortieren? Aus welchen Ecken kommen die? Ist natürlich schwierig zu sagen.
Ja und nein. Also wenn das um Altersgruppen geht oder so, dann ist das wirklich wahnsinnig gemischt. Also von jungen Studierenden bis hin zu über 80-Jährigen sind alle dabei. Familien schon viele, weil gerade für Familien ist, glaube ich, das Thema ökologische Ernährung auch irgendwie manchmal noch mal ein bisschen relevanter vielleicht. Aber wirklich, so ist es sehr, sehr gemischt. Ich glaube, was die Leute halt eint, ist natürlich ein Interesse an einer ökologischen, nachhaltigen Versorgung. Aber sonst ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich in Bezug auf Einkommen, im Bezug auf Geschlecht, Alter und so weiter.
Jetzt bin ich ja kein Mitglied, ich kann aber trotzdem bei euch im Bioladen einkaufen, aber ihr habt Preisschilder, wo immer zwei Beträge dastehen. Ein Betrag ist für die Mitglieder, der andere für jetzt mich als Nichtmitglied. Bei den Tomaten habe ich gesehen, das sind schon große Unterschiede, das war mehr als ein Drittel, was ein Nichtmitglied mehr bezahlt. Wie ist denn das Verhältnis von Mitgliedern und Nichtmitgliedern? Könnt ihr das schätzen ungefähr?
Also wir haben hier in Neuhausen, wo wir jetzt inzwischen seit bald 8 Jahren sind, haben wir fast nur Mitgliedseinkäufe. Vielleicht sind es so 2-3% Nichtmitgliedseinkäufe. Ja. Das hat aber ein Stück weit den Hintergrund, dass wir halt hier auch mal, wir haben hier in einem Keller angefangen und das war halt von Anfang an immer ein Mitgliederladen. Es ist einfach so, für die Leute, die halt regelmäßig herkommen, für die macht das einfach sehr, sehr viel Sinn, Mitglied zu werden. Und wir haben ja noch einen zweiten Laden in Heidhausen, da ist es ein bisschen anders. Da haben wir vor 2 Jahren das Lebascha übernommen, da die ehemaligen Betreiber, die konnten und wollten das nicht mehr weiterführen. Und dort gibt es einfach noch mehr Leute, die auch als Nichtmitglied einkaufen, ja.
Tendenz geht wahrscheinlich dahin, so wie du es hier schilderst, dahin, dass wir Mitglieder werden. Ich muss auch dazu sagen, Helene-Meyer-Allee ist hinter der Dachauer Straße, davor ist ein großes Gebäude. Also Leute, die zufällig vorbeikommen, habt ihr hier eigentlich auch nicht, oder?
Ja, genau. Also Helene-Weber-Allee ist es.
Entschuldigung, Helene-Weber-Allee, pardon.
Genau. Ja, total. Also ich meine, das ist auch eine Gegend, wo ich mich noch nie aufgehalten habe, glaube ich, bevor wir diesen Laden gefunden haben. Gleichzeitig ist das aber auch ein Stück weit ein Vorteil von so Mitgliederläden, weil die Mietpreise, die man so zahlen muss, ne, die müssen ja irgendwie auch wieder reingeholt werden. Und wir können halt einfach, sagen wir mal, irgendwo, vielleicht auch in einem Hinterhof oder sonst wo halt sein und die Mitglieder kommen trotzdem. Aber gleichzeitig, ja, haben wir Leute, die schon seit Ewigkeiten hier wohnen und aber halt nie durch diesen kleinen Weg da durchgelaufen sind und auch jetzt noch überrascht sind, dass es uns hier gibt. Ja.
Potenzielle Neukunden gibt es dann doch noch, die zufälligerweise hier vorbeikommen. Jetzt hast du gesagt, euren Laden gibt es schon 8 Jahre. Jetzt gab es ja so ab 2020 Corona-Krise. Das war die eine Krise, dann gibt es den Ukraine-Krieg. Es gab dann, jetzt ist die Inflation ja relativ tief wieder. Es gab hohe Energiepreise, sind immer noch relativ hoch. Inwieweit hat euch das getroffen, diese vielen Krisen? Klimakrise muss man ja auch nochmal erwähnen.
Boah, ja, Klimakrise ist natürlich irgendwie nochmal so das große Riesenthema, ne, was sich aber jetzt so ganz unmittelbar nicht so deutlich niederschlägt wie die anderen von dir genannten Krisen. Wir hatten die Corona-Zeit, das war sehr speziell natürlich für uns, weil die Läden ja nicht so groß sind, gibt es dann Beschränkungen, was halt die Leute angeht, die reinkommen. Wir hatten riesig lange Schlangen. Die Leute haben das auf der anderen Seite auch sehr genossen, dass es halt bei uns nicht so ist wie in den großen Supermärkten und man halt ein bisschen ja, Abstand hier haben kann und mit einer gewissen Ruhe hier einkaufen kann. Also ich glaube, Corona war für uns und eigentlich auch insgesamt für die Biobranche nicht so schlimm. Und danach mit den gestiegenen Preisen von den ganzen Lebensmitteln, aber auch mit den gestiegenen Energiekostenpreisen, das war und ist einfach eine krasse Herausforderung. Insofern auch, dass bei uns ja für viele Leute schon relevant ist, dass die Produkte halt eben nicht so teuer sind, weil wir schon auch viele Leute haben, die eben ein bisschen aufs Geld schauen müssen. Und wenn man dann halt merkt, so, boah, die Produkte werden wieder 20% teurer, da ist wieder eine Preissteigerung, dann fragt man sich halt manchmal selbst so, ja, wer kann sich das eigentlich irgendwie auf die Dauer noch leisten? Und so gerade dieses, wer kann es sich leisten, ist ja für uns ein Riesenthema. So, wir wollen nicht der Laden sein, der irgendwie so an einen Feinkostladen rankommt und irgendwie letztlich dann doch nur eine Versorgung für Besserverdienende ist, sondern wir wollen ja genau für möglichst alle da sein. Und wenn du halt dann merkst, dass das Olivenöl irgendwie jetzt fast doppelt so teuer ist wie vor etlichen Jahren, ist das halt einfach eine krasse Sache.
Vielleicht so als Abschlussfrage zum Laden. Du hast vorhin von Selbstausbeutung gesprochen. Als ich reingekommen bin, war guter Betrieb bei euch, also läuft, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen. Wie ist denn so deine oder eure Bilanz so insgesamt? Bist du, seid ihr zufrieden?
Ja, aber, das ist ein Ja-Aber. Also ich und wir sagen manchmal, wenn wir am Anfang gewusst hätten, so was das alles mit sich bringt, so dann hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht, weil, also wir sind da sehr blauäugig reingegangen, ne? Und trotzdem ist es gut, dass wir es gemacht haben. Aber wir brauchen halt eigentlich einfach noch etliche weitere Mitglieder, damit man sagen kann, das, was wir wollen, eine soziale, gute Versorgung für alle, damit wir das halt auch wirklich so auf uns als Team übertragen können, weil es hilft ja nichts, wenn man irgendwie für gute Arbeitsbedingungen in den Anbaugebieten ist. Oder natürlich, ist auch wichtig, ne? Aber es sollte zum Konzept dann vielleicht auch gehören, dass man halt für sich selber auch irgendwie einen Lohn hinbekommt, von dem man halt in München leben kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Glück mit der Wohnung oder so hat.
Ne? Also das wäre die nächste wichtige Etappe, keine Selbstausbeutung mehr.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es gibt halt auch sonst noch Potenzial. So, je mehr Mitglieder dazukommen, desto mehr Öffnungstage nehmen wir dazu. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. So, wir haben in Neuhausen Dienstag und Donnerstag geschlossen und in Haidhausen am Mittwoch geschlossen. Und natürlich, je mehr Mitglieder da sind, desto eher macht man halt an einem der anderen Tage auch noch auf.
Okay, soweit dazu. Ihr habt jetzt aber auch noch ein anderes Projekt, nicht nur den Bio-Mitgliederladen Öko-Esel, sondern da muss ich jetzt nachschauen. Ihr habt eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Kritische Nachhaltigkeit in Theorie und Praxis. Da ist jetzt auch ein Verein daraus entstanden. Was hat es denn mit Verein und Initiative auf sich? Was hat euch da angetrieben?
Naja, unser Anspruch war eigentlich immer, dass das hier auch etwas mehr ist als nur ein Bioladen, dass es ein Ort ist, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, wo man auch über politische Themen sprechen kann, darüber, dass es vielleicht eine grundsätzliche Veränderung bräuchte und sowas wie der Ökoesel vielleicht ein netter Lichtblick sein kann, dass wir aber eigentlich halt sehr, sehr viel mehr brauchen, nämlich ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem. Und wir hatten das Gefühl, dass wir das inhaltlich in unserer tagtäglichen Arbeit nicht so machen können, wie wir es eigentlich gerne wollten, weil man hier einfach sehr, sehr viel mit diesen Alltagsdingen im Laden beschäftigt ist. Und wir haben deswegen aus dem Ökoesel heraus diese Initiative Kritische Nachhaltigkeit gegründet, mit der wir so explizit ein bisschen mehr inhaltliche, theoretische oder auch in Verbindung Praxis und Theorie so Veranstaltungen, Lesekreise und dergleichen organisieren. Und das ist jetzt so vom Namen halt ein bisschen abgetrennt vom Ökoesel. Es ist auch insofern wichtig, als dass halt dieser Verein einen ja, explizit gemeinnützigen Auftrag hat und Ökoesel halt letztlich so von dieser Kerntätigkeit halt eine wirtschaftliche Tätigkeit ist. Und mit kritischer Nachhaltigkeit ist halt eigentlich der Gedanke so, wir müssen auf das Thema Nachhaltigkeit, was ja irgendwie so überall präsent ist, so müssen wir eigentlich sehr kritisch und auch selbstkritisch draufschauen. Mal angewendet so auf diesen Laden, was ich gerade vorhin schon sagte, so es wird sich nicht durch diesen Laden oder durch mehr Projekte dieser Art ein Zustand der Nachhaltigkeit einstellen. Und so eigentlich müssen wir unsere Wirkung immer wieder auch selbstkritisch hinterfragen, weil andernfalls kann es dazu führen, dass man dadurch so ein gutes Gefühl, irgendwie ein gutes Gewissen bekommt. Ne, ich meine, so schau dich dann um, so es gibt etliche Produkte, wo halt ja lachende Gesichter drauf sind und man hat, es wird einem so über die Produkte ja schon oft vermittelt, so hier, kauf das, damit wird es besser. Und das ist nicht zu 100% falsch, ne? Im Kleinen wird da irgendwas ein bisschen besser, aber dadurch werden wir nicht zu dieser Transformation kommen, die wir eigentlich brauchen. Ich glaube, das sich halt im Hinterkopf zu behalten und sich immer wieder daran zu erinnern, so, das ist sehr wichtig und das ist eigentlich so unter anderem so der Hintergrundgedanke von kritischer Nachhaltigkeit.
Das, was wir für eine Transformation bräuchten, das können wir jetzt leider hier nicht diskutieren, aber das wäre vielleicht das nächste Interview mit dir, wenn du Lust drauf hast. Aber ich will jetzt noch zum Schluss auf zwei Veranstaltungen eingehen. Jetzt muss ich aber sagen, heute ist der 15. Oktober. Die Veranstaltung ist am 21. beziehungsweise, liebe HörerInnen, die war jetzt schon, nämlich am gestrigen 21. Oktober. Das war eine Veranstaltung im Pathos, nachhaltige Konzepte im Kapitalismus. Kann das zusammenpassen? Und dann macht ihr noch eine Empathos und die ist am 11. November, da kann man also noch hingehen und da heißt es, wem gehört hier eigentlich was? Grundlagen-Workshop zu Besitzvorstellungen und Eigentumsverhältnissen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den beiden Veranstaltungen noch sagen, auch wenn die eine schon gelaufen ist.
Wir haben so auch die letzten Jahre, also kritische Nachhaltigkeit gibt es ja schon etwas länger als Initiative, wir haben die letzten Jahre auch immer so einen Themenschwerpunkt pro Programm, was sich dann immer über 2 Jahre so über den Winter erstreckt hat, gehabt. Und so dieses Jahr ist der Schwerpunkt eigentlich so Eigentumsverhältnisse, was ja einfach eine große Rolle auch in Bezug auf die notwendige sozial-ökologische Transformation spielt. Und Christian und ich, wir sind beide auch Soziologen und wir werden eben am 21. Oktober auch am Beispiel vom Ökoesel darüber sprechen, inwiefern das halt einfach Projekte, die es wirklich, sagen wir mal, ernst meinen, damit nicht profitorientiert zu arbeiten, sondern wo halt, sagen wir mal, eine Gemeinnützigkeit so das oberste Ziel ist, wie die es halt innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems einfach sehr, sehr schwer haben, weil ultimativ zählt halt, wenn du nicht genügend Geld damit verdienst, so, dann musst du halt gehen. So, ne? Und natürlich gibt es Freiräume und so weiter, aber es ist nicht einfach. Darüber werden wir da sprechen am 21. Oktober. Und die nächste Veranstaltung, das ist dann etwas Kleineres. Das ist eigentlich ein vorbereitender Workshop. Es werden dann Anfang 2025 gibt es 3 weitere Vorträge, die sich auch alle um das Thema Eigentumsverhältnisse drehen werden. Und dieser Workshop, der ist für diejenigen, die Lust haben, so ein bisschen tiefer einzusteigen. Genau, da kann man sich per E-Mail auch gerne noch bei uns anmelden. Ja, aber auch die zukünftigen Veranstaltungen, wir bemühen uns immer sehr, dass man jetzt nicht irgendwie davor erstmal einen Workshop braucht, um das Ganze dann zu verstehen. Ja.
Okay. Sagst du nochmal genau, Termin 11. November, um wie viel Uhr? Das Pathos ist ja gleich im, na, wie heißt's?
Sag's. Hier im Kreativquartier.
Genau, genau.
Hier im Kreativquartier ist das, genau. Um 19 Uhr fängt's an. Aber wie gesagt, so, es wäre super, wenn man sich anmeldet. Einfach eine kurze E-Mail schreiben an kontakt@kritischenachhaltigkeit.de. Ja, um 19 Uhr geht's los.
Soweit Hannes vom Bio-Mitgliederladen Ökoesel in Neuhausen und vom Verein Kritische Nachhaltigkeit in Theorie und Praxis.
Lora München. Der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Als nächstes schauen wir auf den fairen Handel. Fairer Handel, gute Sache, sagen wahrscheinlich die meisten. Aber fair gehandelte Produkte wirklich kaufen, das machen dann doch nur die wenigsten. Bis heute hat es der faire Handel nicht geschafft, aus der Nische zu kommen. Eine, die das ändern will, ist Adi Lüttke, Fachpromotorin fairer Handel beim Eine Welt-Netzwerk Bayern. Sie war zu Gast im LoRa-Studio.
Im Studio heute ist Adi Lüttke. Sie ist Fachpromotorin fairer Handel in Bayern unter dem Dach des Eine-Welt-Netzwerks Bayern. Welche Aufgabe eine Fachpromotorin hat, das werden wir gleich erfahren. Hallo Adi.
Hallo.
Zunächst mal, deine Stelle ist angesiedelt beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Was ist das für ein Netzwerk?
Ja, das Eine-Welt-Netzwerk Bayern e.V. ist der bayerische Dachverband entwicklungspolitischer Gruppen, Einrichtungen, Weltläden und lokaler Eine-Welt-Netzwerke. Es zählen mittlerweile über 200 Mitgliedsgruppen dazu und die Zahl wächst zum Glück auch kontinuierlich. Wir haben gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert, das heißt, das Eine-Welt-Netzwerk Bayern gibt es seit 1999. Ja, man kann so allgemein sagen, die Mitglieder des Eine-Welt-Netzwerk Bayerns möchten mehr Menschen dafür gewinnen, ihr Denken, Handeln an der Verantwortung für die eine, die globale Welt zu orientieren. Das Eine-Welt-Netzwerk Bayern bietet Informations-, Bildungsveranstaltungen, Aktionen, Kampagnen und auch Lobbyarbeit. Das heißt, die Mitglieder stehen in Gesprächen und im Austausch mit VertreterInnen der Politik und Verwaltung und anderen gesellschaftlichen Institutionen, einfach mit dem Ziel, entwicklungspolitisches Engagement zu stärken. Genau, eine wichtige Veranstaltung des Eine-Welt-Netzwerk Bayern ist die einmal im Jahr stattfindende Fairhandelsmesse in Augsburg. Die Eine-Welt-Tage, die finden immer im Sommer statt und ist einfach eine schöne Möglichkeit für das Eine-Welt-Netzwerk Bayern, sich auch zu zeigen, zu präsentieren, ihr Engagement vorzustellen, ihre Mitgliedsgruppen vorzustellen. Und es wird dort immer einiges an Bildungsangeboten finden dort statt und man kann sich treffen und vernetzen. Genau, das ist eigentlich so die mitgrößte Veranstaltung des Eine-Welt-Netzwerk Bayern.
Ich kann das nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ich war die letzten 3 Jahre dabei. Es ist ja immer 2 Tage, Freitag und Samstag. Ich weiß nicht, an welchem Tag es da besser ist. Aber ich fand es immer ganz toll und informativ. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Okay, kommen wir zu deiner Stelle. Fachpromotorin fairer Handel. Was muss man sich darunter vorstellen?
Die wichtigsten Schlagworte für meine Stelle, die meine Stelle beschreiben, sind eigentlich kommunizieren, informieren, vernetzen und verbreiten. Das heißt, in erster Linie suche ich nach neuen Zielgruppen für einen fairen Handel, ja, baue dort den Kontakt auf, informiere und versuche, das Interesse zu wecken. Meine Zielgruppen im Moment sind überwiegend Kultureinrichtungen und vor allem staatlich geförderte Kultureinrichtungen in Bayern, Hochschulen und Universitäten, Sozialunternehmen und Unternehmen. Und ja, bei all diesen Zielgruppen versuche ich einfach, die Themen des fairen Handels reinzubringen, auch zu sensibilisieren, zum Beispiel für das Thema Sozialverantwortung, globale Gerechtigkeit. Und ich zeige auf Möglichkeiten auf, wie man zum Beispiel faire Produkte in die nachhaltige Beschaffung integrieren kann. Genau, eine andere wichtige Geschichte ist, dass ich versuche, faire Vorbildprojekte zu schaffen, die den fairen Handel einfach erfolgreich integrieren oder auch Grundlagen des fairen Handels thematisieren, also auch Veranstaltungen, Workshops und so weiter. Da schaue ich einfach, dass ich mit den Zielgruppen, mit denen ich spreche, dass man einfach gemeinsam Vorbildprojekte entwickelt. Dann ist noch ein wichtiger Teil meiner Arbeit die Vernetzung. Das heißt, ich versuche, meine Zielgruppen mit verschiedenen FairhandelsakteurInnen zu vernetzen, auch Initiativen und da einfach zu schauen, dass der Austausch zustande kommt und dass daraus Projekte entstehen können. Und dann ist natürlich immer noch wichtig auf meiner Stelle, dass ich die Vorbildprojekte, die entstehen oder Integration des Fernhandels bayernweit verbreite. Das heißt, das mache ich über meine Rundbriefe und dass man einfach da wirklich auch andere motiviert, das nachzumachen und auch zu sehen, wie leicht kann das vielleicht gehen, wie viel Spaß macht es auch und sich da auch immer gerne an mich zu wenden, wenn da irgendwie Ideen sind für Vorbildprojekte. Dann würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass ich jetzt gerade eine Broschüre rausgebracht habe mit dem Titel Fairer Handel und nachhaltiges Engagement an Hochschulen in Bayern. Diese Broschüre verschafft einen Überblick darüber, wer Fairtrade University ist in Bayern oder sich gerade auf dem Weg dahin befindet, aber auch welche Studierendenwerke faire Produkte anbieten oder welche Einrichtungen es an den Hochschulen und Universitäten für faires Engagement gibt. Die Broschüre ist einfach eine wichtige Kommunikationsgrundlage, um auch ins Gespräch mit Hochschulen zu gehen und vielleicht aber auch ja, ein bisschen mal zu schauen, wer engagiert sich eben tatsächlich schon und wo wäre es einfach gut, in die Kommunikation jetzt zu gehen und gemeinsam faire Vorbildprojekte zu schaffen. Und da ist so eine Broschüre ein ganz guter Anhaltspunkt.
Kannst du da mal ganz konkret ein Beispiel nennen? Wie schaut denn so ein Vorbildprojekt aus?
Also zu meinen Projekten muss ich ein bisschen sagen, ich mache das jetzt seit einem Jahr, bin ich auf der Stelle. Die gab es auch vorher so in Bayern noch nicht. Das heißt, dieses Jahr war jetzt auch viel, einfach erstmal alles in die Wege leiten, Prozesse anstoßen. Und die meisten Projekte sind einfach gerade noch in der Arbeit, sind noch nicht abgeschlossen. Aber was ich vielleicht als ganz schönes Vorbildprojekt hervorheben kann, ist die Kommunikation mit Hochschulen zum Thema erst die Taschen. Das sind Taschen oder Tüten, die den Erstsemestern zum Studienbeginn ausgehändigt oder verteilt werden an den Hochschulen und Universitäten. Diese Taschen kommen zum einen von den Hochschulen und Universitäten selber und beinhalten dann meistens Informationsmaterial, aber auch immer ein paar Werbeprodukte. Es gibt die Taschen auch von Unternehmen, also vor allem sehr große Unternehmen, die sowas gerne verteilen, einfach als Werbemittel. Und da bin ich jetzt im Gespräch mit verschiedenen Hochschulen darüber, dass man in diese Taschen doch eigentlich auch mal ein faires Produkt integrieren könnte und auch Informationen zum fairen Handel beilegen. Es ist einfach eine wichtige Zielgruppe, gerade junge Menschen für die Themen des fairen Handels zu sensibilisieren. Da sind wir, wie gesagt, noch im Prozess, in der Beratung auch, was für Produkte sich da eignen. Das ist natürlich immer auch eine Budgetfrage. Sehr erfreulich ist, dass ich da gerade im Gespräch mit der Katholischen Hochschulgemeinde in Augsburg bin, von der Universität Augsburg. Und genau, da hoffe ich, dass wir für 2025 im Sommersemester dann wirklich ein faires Produkt in der Tasche haben und im besten Fall auch eine fair produzierte Tasche selber. Das sind nämlich meistens Stofftaschen. Ein anderes Beispiel ist der Challenge Rot, der jedes Jahr stattfindet, einer der weltweit größten Triathlons. Und in diesem Jahr ist es uns gelungen, dass zum ersten Mal ein Fairhandels oder ja, ein Stand des Fairhandels auf der Messe des Challenge Rot dabei sein durfte. Und das ist ein Projekt, was aus der Kooperation vom Weltladen Rot, dem Landratsamt Rot und dem Landkreis Rot entstanden ist. Und ich durfte diesen Prozess begleiten, auch beratend begleiten und ein bisschen auch mit finanzieller Unterstützung einfach für Werbemittel, für die Messe, für den Stand unterstützen. Und da sind wir jetzt in engem Gespräch und Austausch darüber, dass wir im nächsten Jahr hoffen, als faires Produkt faire Bananen ins Spiel zu bringen und den Veranstalter dahingehend zu beraten und auch zu überzeugen, dass faire Bananen für die Verköstigung der SportlerInnen eingesetzt werden. Und das wäre natürlich dann für uns ein ganz tolles Vorbildprojekt. Und da ist zum Beispiel jetzt meine Aufgabe, auch die entsprechenden LieferantInnen zu vermitteln, die faire Bananen anbieten oder auch zu schauen, ja, zu welchen Konditionen können die das machen, aber eben auch mit den VeranstalterInnen und allen Beteiligten zu kommunizieren.
Das hört sich so an, dass du da wirklich einen sehr langen Atem brauchst, weil so viele AkteurInnen mit reinspielen. Anfügen möchte ich, also ich habe keine Ersti-Tüte bekommen, als ich vor irgendwie 35 Jahren zum Studieren angefangen habe. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wisst ihr, welches Produkt, fair gehandelte Produkt, da in diese Ersti-Tüte rein soll? Dürft ihr das schon verraten oder ist das noch in der Diskussion?
Das ist tatsächlich noch in der Diskussion, weil es eben eine Budgetfrage ist. In Frage kommen da eigentlich ganz viele. Als erstes wird einem da jetzt natürlich eine faire Schokolade einfallen, was einfach, wo man schön tatsächlich auch selber, die man selber personalisieren kann, eine eigene Botschaft, je nachdem, von wem diese Tüte jetzt kommt, da drauf drucken lassen kann. Das ist wäre eine schöne Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, Teeproben zum Beispiel mit reinzumachen. Und genau, also es gibt im Grunde genommen viele kleine Produkte aus dem Fernhandel, die da in Frage kommen. Ich denke, da komme ich später auch noch mal ein bisschen zu, oder beziehungsweise kannst du auch eigentlich gleich machen, weil du hast gefragt, was sind meine Aufgaben. Ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist auch die Erstellung von Broschüren und von Publikationen, die einfach meinen Zielgruppen helfen, ja, so leichter zu verstehen, welche Produkte gibt es denn eigentlich. Und bei deiner Frage höre ich das jetzt eben ja auch raus, was würde sich eignen. Und ich arbeite momentan an einer Broschüre für faire Vorbildprodukte aus dem Bereich Merchandise, weil mir aufgefallen ist, dass bei meinen Zielgruppen, also jetzt auch gerade Unternehmen, Sozialunternehmen, aber auch Kultureinrichtungen und Hochschulen, es sehr gefragt ist, Produkte zu integrieren, die auch, ja, wie sagt man, den Fernhandel nach außen transportieren tatsächlich. Also, und da eignen sich einfach Werbemittel extrem für, weil man hat dann am Ende halt auch ein Fairtrade-Logo drauf und kann nochmal viel klarer sichtbar machen, dass man sich für den Fernhandel einsetzt. Und da arbeite ich eben an so einer Broschüre, die mal aufzeigt, was gibt es alles in dem Bereich. Und das ist erstaunlich viel. Und ja, auch mal zeige, was sind so die Bestellkonditionen. Häufig kommt das Argument, dass das alles zu teuer sei. Und man kann dann auch mal zeigen, ab entsprechenden Mengen und so, dass das gar nicht so, sich so stark unterscheidet von konventionell produzierten Produkten. Und in so einer Broschüre sieht man zum Beispiel auch mal, wer sind eigentlich die AnsprechpartnerInnen, wer sind die LieferantInnen, bekommt die Kontakte.
Wie reagieren denn überhaupt die Kultureinrichtungen? Ich meine, da gibt es ja in Bayern, du bist ja für Bayern zuständig, eine ganze Menge. Wie reagieren die Hochschulen und Unis, wie Unternehmen auf deine Anfrage? Wie ist da der Erstkontakt? Und wie wählst du dann bei dieser Unzahl, es sind ja tausende mögliche AkteurInnen, die du da ansprechen kannst, wie wählst du überhaupt aus?
Also, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, tatsächlich überwiegend sehr positiv. Ich stoße eigentlich auf viel Interesse. Ich merke auch bei vielen Institutionen vor allem, also jetzt eben auch Hochschulen oder Kultureinrichtungen, dass die sehr dankbar eigentlich sind für ein Beratungsangebot. Bei vielen fehlt das Know-how zum fairen Handel oder eben auch, wie integriert man es überhaupt in die Beschaffung. Was ich aber auch merke, ist bei vielen ein Zögern in der Umsetzung. Das heißt, man informiert sich erstmal gerne. Es wird auch häufig ins Unternehmen getragen. Dass es dann wirklich zur Umsetzung kommt, also faire Produkte tatsächlich aufgenommen werden in die nachhaltige Beschaffung, das ist ein längerer Prozess. Da wird dann eben häufig der finanzielle Aspekt in den Vordergrund gerückt. Und da brauchst du eben, wie du sagst, einen langen Atem, die Zielgruppen wirklich zu begleiten und immer wieder ins Gespräch zu gehen. Und genau, vor allem auch mit kleinen Schritten anzufangen. Also es muss nicht immer gleich die ganze Kantine umgestellt werden. Es reicht auch schon mal, ein paar Produkte zu integrieren.
Noch eine andere Frage. Wir haben ja schon mal ein Interview gemacht miteinander. Ich weiß nicht, das dürfte 2-3 Jahre her sein. Da warst du im Weltladen München in Haidhausen tätig. Da warst du die Expertin für Textilien. Wir haben auch ein Interview gemacht zu verschiedensten TextilherstellerInnen. Hilft dir deine Arbeit im Weltladen jetzt bei deiner Arbeit hier als Fachpromotorin?
Die hilft mir auf alle Fälle. Zum einen habe ich durch die Arbeit im Weltladen München, Haidhausen, ein ja, tieferes Verständnis für die Themen des Fernhandels erworben, auch ein Verständnis für die Anliegen der ProduzentInnen und kann es dadurch natürlich heute ganz anders vermitteln. Was mir auf alle Fälle auch weiterhilft auf meiner Stelle jetzt, ist, dass ich die Fragen und Anliegen der KonsumentInnen kenne, die in den Laden gekommen sind und teilweise auch mit einem großen Wissensdrang und mit ja, vielen Fragen auf uns im Weltladen zugegangen sind. Und das nehme ich jetzt natürlich auch mit, dass ich auch weiß, was brauchen eigentlich KonsumentInnen, um den Fernhandel zu verstehen, aber auch ja, um eine Transparenz im Fernhandel herzustellen. Also was benötigen KonsumentInnen? Und das andere, was mir natürlich hilft, ist, dass ich durch die Arbeit im Weltladen viel Kontakt zu den LieferantInnen hatte und das jetzt natürlich mitnehme in meine Netzwerkarbeit und auf bestehende Strukturen zurückgreifen kann.
Was soll denn am Ende deiner Tätigkeit stehen als Fachpromotorin? Was ist so dieses Ziel, was das eine Weltnetzwerk Bayern erreichen wollen damit?
Also das Ziel ist tatsächlich eigentlich ja, dass Strukturen in Bayern so aufgebaut werden, dass sie sich im Grunde genommen selbst tragen können. Das heißt, meine Arbeit ist eben zum Beispiel zu netzwerken und diese Strukturen zu stärken, sodass die verschiedenen Akteure gut miteinander arbeiten können, dass es möglichst viele Einrichtungen, Unternehmen gibt, die den Fernhandel erfolgreich integriert haben und auch die Themen des Fernhandels weitergeben an ihre MitarbeiterInnen und selber sensibilisieren dafür. Das heißt also wirklich ein tiefes Verständnis entstanden ist. Ja, und das absolut letzte Ziel ist, dass man mich nicht mehr braucht. Das heißt, dass es sich wirklich von selbst trägt und ich mich anderen Aufgaben widmen kann.
Dann frage ich gleich, wie lange läuft denn deine Stelle?
Die Stelle als Fachpromotorin, aber auch die Regionalpromotorin, wird immer bewilligt für ein Jahr. Also da hoffen wir jedes Jahr, dass sie fortgeführt werden, dass die Fördermittel bereitgestellt werden, sind da aber auch guter Dinge, weil eigentlich die Wichtigkeit unserer Arbeit auch sehr angekommen ist in der Politik und wir da gut gefördert werden.
Trotzdem wäre natürlich ein bisschen mehr Sicherheit bei der Arbeit und eine längerfristige Auskunft darüber, wie lange das läuft, ja eigentlich wünschenswert, oder?
Das wäre wünschenswert, ja. Das ist schon richtig. Es würde Planbarkeit, wie sagt genau. man, ein bisschen erleichtern.
Genau. Jetzt hast du die eine Weltregionalpromotorin-Stelle schon angesprochen. Da gibt es nämlich auch, ich weiß nicht wie viele, beim Eine Welt-Netzwerk Bayern. Es gibt auch, ich muss nachschauen, eine Fachpromotorin für nachhaltige Beschaffung. Was sind denn das für Stellen? Kannst du das auch noch kurz erläutern und ansprechen?
Das ist das PromotorInnenprogramm des Eine Welt-Netzwerk Bayerns. Wir haben 6 Regionalpromotorinnen in Bayern und 2 Fachpromotoren, davon bin ich eine, und die Eva Bahner als Fachpromotorin für nachhaltige Beschaffung. Vielleicht kurz zu den Regionalpromotorinnen, da muss ich es tatsächlich ablesen mit den Regionen. Da haben wir eine für Oberfranken-West, Oberfranken-Ost, Oberbayern-Nord, Schwaben-Süd, Oberbayern Süd und Oberbayern Südost. So, das sind die 6 Regionalpromotoren. Vielleicht allgemein, dieses Eine Welt-Promotorenprogramm ist einfach dafür da, entwicklungspolitisches Engagement zu stärken. Es geht darum, Initiativen, Organisationen und auch Einzelpersonen in den jeweiligen Regionen zu unterstützen und ja, im Grunde genommen sich für eine globale Gerechtigkeit einzusetzen und Engagement zu fördern. Genau. Das ist das Promotorenprogramm.
Wer finanziert das Ganze, alle Promotorinnenstellen, die es gibt?
Das wird finanziert aus Mitteln des BMZ, also des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über Engagement Global. Das ist so die zentrale Anlaufstelle in Deutschland für entwicklungspolitisches Engagement. Und zum anderen wird es finanziert über die Bayerische Staatskanzlei. Da muss ich auch wirklich sagen, sind wir immer sehr dankbar. Wir haben einige FürsprecherInnen unter den MandatsträgerInnen im Bayerischen Landtag, die sich stark für uns engagieren, die ja auch durch ihre Präsenz bei unseren Veranstaltungen die Wichtigkeit zeigen und auch eine Aufmerksamkeit auf unsere Arbeit lenken. Das ist für uns sehr wichtig. Also wir haben es eben gehabt, wir sind angewiesen auf diese Fördermittel und es ist wirklich schön zu sehen, dass da viele auch hinter uns stehen.
Muss ich vielleicht noch erwähnen, ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn ich auf die Eine Welt-Tage gehe, dass da so ein Haufen an PolitikerInnen anwesend ist. Und jetzt nicht nur, was man vielleicht denken könnte, von grüne Landtagsabgeordnete oder noch jemand von der SPD, sondern da gehen dann auch CSU-Abgeordnete mit, auch von den Freien Wählern ist jemand dabei. Also ihr scheint auch eine ganz gute Lobbyarbeit zu machen anscheinend.
Absolut. Also wir haben eine sehr gute Koordination des PromotorInnenprogramms. Wir haben Dr. Alexander Fonari, der da sehr hinterher ist und sich sehr engagiert, wirklich die Politik auch mit ins Boot zu holen und die MandatsträgerInnen wirklich anzusprechen und für unsere Arbeit zu begeistern.
Dann fehlt es wahrscheinlich nur noch, dass die Landtagskantine fairen Kaffee anbietet, oder?
Das ist ein absolutes Ziel. Wir sind viel im Gespräch darüber.
Ach, tatsächlich?
So. Ja, tatsächlich.
Okay, dann wünsche ich toi 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 und vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenfalls. Danke, dass ich hier sein durfte.
Soweit Ati Lüttke, Fachpromotorin Fairer Handel beim Eine Welt Netzwerk Bayern.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Am 10. Oktober dieses Jahres hat die Hilfsorganisation Welthungerhilfe den aktuellen Welthungerindex vorgestellt. Der Index zeige, so die Welthungerhilfe, dass der weltweite Fortschritt bei der Reduzierung des Hungers beinahe zum Stillstand gekommen ist. Trotz Lichtblicken in einzelnen Regionen und Ländern seien seit 2016 kaum noch Fortschritte erzielt worden. 733 Millionen Menschen litten derzeit an Unterernährung. 2,8 Milliarden könnten sich keine gesunde Ernährung leisten. Miriam Wieners, Expertin für den Welthungerindex, hat auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse erläutert.
Hunger ist komplex. Hunger ist mehr als nur ein leerer Magen. Reis zum Beispiel sättigt zwar, liefert aber wenig lebenswichtige Nährstoffe und Kalorien. Mit dem Welthungerindex haben wir vor nun 19 Jahren gemeinsam mit internationalen Partnern ein Instrument entwickelt, um verschiedene Dimensionen von Hunger zu messen. Um die Komplexität von Hunger zu messen, kombiniert der Welthungerindex 4 Indikatoren. Der Bevölkerungsanteil, der an Unterernährung leidet, das heißt einen Mangel an Kalorien, um ein gesundes Leben zu führen. Aber nicht nur Kalorien, sondern auch Nährstoffmangel hat gravierende Folgen für die kognitive und physische Entwicklung, insbesondere von Kindern, mit dramatischen Folgen für das gesamte Leben und die Gesellschaft. Der Welthungerindex umfasst daher auch mehrere Indikatoren, die zusätzlich einen Mangel an Nährstoffen widerspiegeln. Der Anteil an Kindern, die an Auszehrung leiden, das heißt, sie sind zu leicht für ihre Größe, das ist ein Zeichen für akuten Mangel. Der Anteil an Kindern, die an Wachstumsverzögerung leiden, das heißt, sie sind zu klein für ihr Alter und das ist ein Hinweis auf chronischen Mangel. Und als dramatischste Konsequenz von Hunger umfasst der Welthungerindex auch Kindersterblichkeit unter 5. Die zugrunde liegenden Daten stammen von den Vereinten Nationen und anderen multilateralen Organisationen. Und aus diesen Indikatoren wird ein Indexwert für jedes Land gebildet. Damit bietet der Welthungerindex einen einzigartigen, umfassenden Blick auf die globale, regionale und nationale Hungersituation. Der diesjährige globale WHI-Wert von 18,3 liegt nur minimal unter dem von 2016 und indiziert einen mäßigen weltweiten Hunger. Dem zugrunde liegt, dass das Menschenrecht auf Nahrung für Milliarden von Menschen nicht verwirklicht ist. 733 Millionen Menschen leiden derzeit an Unterernährung. 2,8 Milliarden können sich keine gesunde Ernährung leisten. In Afrika südlich der Sahara und in Südasien ist die Situation besonders besorgniserregend. Dort ist die Ernährungslage seit Jahren ernst. In 6 Ländern, fast alle in Afrika südlich der Sahara, ist die Ernährungslage sehr ernst. Somalia hat den höchsten WHI-Wert, gefolgt vom Jemen und 4 weiteren Ländern, Tschad, Madagaskar, Burundi und Südsudan. In weiteren 36 Ländern ist der Hunger ernst. Dazu zählen zum Beispiel Niger oder Liberia. In 42 Ländern hat sich der Hunger seit 2016 verschärft, zum Beispiel in Syrien oder Kenia, oder stagniert, wie zum Beispiel in Malawi, Peru oder Äthiopien. Wenn es so weitergeht, werden 64 Länder das Ziel eines niedrigen Hungerniveaus bis 2030 nicht erreichen. Grund für diese Entwicklung sind vor allem die vielfältigen Krisen, bewaffnete Konflikte, immer dramatischere Auswirkungen des Klimawandels, wirtschaftliche Herausforderungen wie Verschuldung oder auch hohe Nahrungsmittelpreise und soziale Ungleichheiten. Insbesondere durch schwere Konflikte nimmt die Gefahr von Hungersnöten wieder zu. Hunger wird vermehrt als Waffe eingesetzt. Das sehen wir im Sudan oder auch im Gazastreifen. Es gibt aber auch Lichtblicke. Entgegen des globalen Trends haben Bangladesch, Nepal, Somalia, Mosambik und Togo bemerkenswerte Fortschritte erzielt seit 2016. In Somalia, ausgehend von dem zweithöchsten historischen WHI-Wert in 2000, konnte schrittweise die Situation verbessert werden. Auch wenn es natürlich weiterhin große Herausforderungen gibt. Eine verbesserte Sicherheits- und Regierungssituation in einigen Landesteilen sowie ausgeweitete internationale Unterstützung haben dazu beigetragen. Rechtzeitige und starke humanitäre Hilfe hat zum Beispiel bei 2022 eine Hungersnot abwenden können in einigen Gebieten. Bangladesch, ein Land, das ganz besonders vom Klimawandel betroffen ist, hat Ernährungssicherheit priorisiert und entschlossen in relevante Bereiche investiert, in Gesundheit, in Bildung, in Wasser- und Sanitärversorgung. Das Land hat außerdem Geschlechtergerechtigkeit enorm verbessert. Und das ist so zentral, weil Geschlechterungleichheit, Ernährungsunsicherheit und der Klimawandel sich gegenseitig verschärfen und verstärken und Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark belasten.
Sie haben es von Miriam Wieners, Expertin für den Welthungerindex, gehört. Seit 2016 hat sich der vorher weltweit erfolgte Fortschritt bei der Bekämpfung des Hungers bzw. bei der Überwindung des Hungers im globalen Süden besorgniserregend verlangsamt. Woran das liegt, das schildert Marleen Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.
Die internationale Staatengemeinschaft hatte sich ja zum Ziel gesetzt, Zero Hunger bis 2030. Und daher ist diese Entwicklung für mich unakzeptabel, denn alles ist bekannt. Die Lösungsansätze sind klar, die Gründe für Hunger sind klar, sie sind wissenschaftlich erforscht und die Kosten zur Beseitigung des Hungers sind auch berechnet. Daher wissen wir, Hunger kann überwunden werden. Das haben auch die Jahre zwischen 2000 und 2016 eindrücklich gezeigt. Der globale WHI-Index sank in dieser Zeit um ein Drittel und der Hunger reduzierte sich von einem ernsten zu einem mäßigen Niveau, auf dem wir jetzt tatsächlich verharren. Die Gründe für die Fortschritte damals sind vielfältig. Die Folgen des weltweiten Klimawandels waren noch nicht so spürbar wie zum Beispiel gerade auch in diesen Tagen. Bewaffnete Konflikte sind immer wichtige Hungertreiber. Sie konnten beendet werden, denkt man an Angola, Sierra Leone oder Kambodscha. Ein gewisses Wirtschaftswachstum am Anfang dieses Jahrtausends hat es vielen Ländern ermöglicht, verstärkt in Landwirtschaft und auch in Gesundheit, insbesondere für Mütter und Kinder, zu investieren. Daher muss aus meiner Sicht für die Zukunft wieder stärker in die Hungerbekämpfung investiert werden. Hungerbekämpfung muss in den Fokus gerückt werden. Es müssen nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden, um die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung im globalen Süden zu stärken und auch die Gerechtigkeit zu stärken. Daher sind die aktuellen Budgetpläne der Bundesregierung zur Kürzung der humanitären Hilfe um fast 50% und damit auch unter das Niveau von der Vor-Corona-Budgetansätze sowie die massiven Einschnitte bei der Hungerbekämpfung im Etat des Bundesentwicklungsministeriums das völlig falsche Signal, gerade vor dem Hintergrund dieser stagnierenden Hungerbekämpfungserfolge. Auch auf internationaler Ebene entsprechen die bisherigen Investitionen und Maßnahmen weder dem Ausmaß des Problems noch den eingegangenen Verpflichtungen. Die Unterstützung für Ernährungssicherung bleibt weiterhin gering. 2023 betrug die öffentliche Entwicklungshilfe der OECD nur 0,37% des Bruttonationaleinkommens, weit unter dem Ziel, zu dem sich diese Staaten verpflichtet haben, von 0,7%. Vielleicht ist es ein positives Signal, dass die Bundesregierung die von der brasilianischen G20-Präsidentschaft initiierten globalen Allianz gegen Hunger und Armut beitritt. Aber diesem Beitritt müssen auch konkrete Maßnahmen folgen, was wir im Moment nicht erkennen können. Denn die Zahlen dieses WHI-Berichtes offenbaren einen Zustand der permanenten Krise mit ihren vielfältigen Ursachen. Bewaffnete Konflikte, ich sagte es, sind einer der schlimmsten Hungertreiber und sie nahmen natürlich im letzten Jahr noch einmal deutlich zu. Wir sehen es im Sudan, aber auch in Syrien und Gaza. Und hinzu kommen die immer spürbarer werdenden Auswirkungen des Klimawandels, der in Naturkatastrophen mündet. Von 2008 bis 2018 verursachten Naturkatastrophen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen einen geschätzten Verlust von rund 108 Milliarden Dollar nur im Ackerbau und in der Viehzucht. 108 Milliarden Dollar, das entspricht in etwa dem gesamten Betrag, den Deutschland im selben Zeitraum für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben hat. Das heißt, wir halten mal gerade den Kopf über dem Wasser, aber wir schaffen keinen Fortschritt in der Hungerbekämpfung. Insbesondere in Afrika, südlich der Sahara, wo die Ernährungslage ohnehin in vielen Regionen prekär ist, sind die Verwüstungen und Verluste durch den Klimawandel hoch. in Sambia, Simbabwe und Malawi und auch in Teilen Ostafrikas herrschen seit 2020 schlimme Dürren, die die Existenzen von Millionen Menschen vernichten. Gleichzeitig kommt es in anderen Teilen der Welt wie in Myanmar, Nepal oder Südsudan immer wieder zu schweren Überschwemmungen. Die Folgen des Klimawandels treffen die ärmsten Menschen besonders hart. Sie haben ohnehin nur begrenzte Ressourcen und können die Folgen der vielen Krisen, die sie gleichzeitig treffen, nicht mehr allein bewältigen. Und wir sehen ja an den Bildern der aktuellen Hurricanes in Florida, welche Verwüstungen der Klimawandel ausrichtet. Und auch dort leiden die Ärmsten am stärksten. Bis Mitte des Jahrhunderts konnten durch den Klimawandel zusätzlich 80 Millionen Menschen, hauptsächlich in Afrika, südlich der Sahara, Südasien und Mittelamerika, vom Hunger bedroht sein. Zu den Ursachen der sich überschneidenden Krisen gehören zudem die hohe Verschuldung vieler Länder, die große Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten sowie weiterhin eklatante verschiedene soziale Ungleichheiten wie Einkommen und Vermögen.
Soweit Marlin Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe. Der diesjährige Welthungerindex legt den Schwerpunkt auf den Zusammenhang zwischen fehlender Geschlechtergerechtigkeit, Ernährungsunsicherheit und den Folgen des Klimawandels. Für Matthias Mogge, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe, ist Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiger Hebel, um den Hunger nachhaltig zu beseitigen. Regierungen müssten in Gesundheit, Bildung und ländliche Entwicklung investieren, um die bestehenden Ungleichheiten zu beseitigen und Frauen besseren Zugang zu Ressourcen und Entscheidungen zu ermöglichen. Das fordert Matthias Mogge.
Frauen und Mädchen sind global am stärksten von Ernährungsunsicherheit und Mangelernährung betroffen. 1 Milliarde von ihnen leiden unter Mangelernährung, was lebenslange und generationsübergreifende fatale Folgen hat. In Indien etwa ist das große Ausmaß von Wachstumsverzögerung und Auszehrung, das bedeutet diese akute, massive Unterernährung von Kindern, vor allem dadurch begründet, dass die Mütter mangel- und unterernährt sind. Wenn Sie in den Welthungerindex reinschauen, sehen Sie da eine Grafik und gerade in Indien ist der Anteil von Kindern, die unter Auszehrung leiden, ganz besonders hoch. Gleichzeitig leiden Frauen überproportional unter den Auswirkungen des Klimawandels und auch wirtschaftlichen Krisen. Dürren zum Beispiel führen oft dazu, dass sie deutlich längere Wege zurücklegen müssen, um Wasser oder Brennholz zu suchen. Sie sind diejenigen, die zurückbleiben, wenn Männer weggehen, migrieren, als Saisonarbeiter, als Arbeitsmigranten woanders arbeiten. Sie haben dann aber gleichzeitig wesentlich weniger Ressourcen zur Verfügung. Sie haben es schwieriger, an Kredite heranzukommen. Sie haben häufig keinen Landbesitz und sind deswegen tatsächlich strukturell benachteiligt. In Krisen, und das ist ja häufig genau die Länder, in denen wir arbeiten, brechen dann häufig Gesundheitssysteme zusammen. Soziale Programme werden gestrichen, gerade soziale Programme für Schwangere. Und das bedeutet eben immer wieder noch einen zusätzlichen Stress für die Frauen. Der diesjährige Bericht, der zeigt deutlich, dass wir Geschlechtergerechtigkeit angehen müssen auf unterschiedlichen Ebenen. Der Essay hier ist geschrieben worden von 3 Wissenschaftlerinnen an verschiedenen Universitäten, Norwich, Ghana und Wageningen. Und die Wissenschaftlerinnen sagen, es braucht 3 wesentliche Schritte. In einem ersten Schritt braucht es Anerkennung, dass es überhaupt ein Problem gibt und dass Frauen andere Bedürfnisse, andere Verwundbarkeiten, aber auch andere Möglichkeiten haben. Und diese Anerkennung ist erstmal der erste Schritt, dass hier was passieren muss. Der zweite Schritt, und das ist ganz wichtig, es geht um eine Umverteilungsgerechtigkeit, sodass Frauen Zugang zu und Kontrolle zu wichtigen Produktionsmitteln erhalten, indem sie Landrechte erhalten, Kredite, technologischen Fortschritt in Anspruch nehmen können. Der dritte wichtige Pfeiler besteht darin, Frauen zu beteiligen, aktiv zu beteiligen, ihnen eine Entscheidungsgewalt zu geben, eine Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu ermöglichen, sowohl in der unmittelbaren kommunalen Umgebung, aber bis hinauf zu nationalen und internationalen Repräsentationsformen. Es ist so wichtig, ich möchte es einfach wirklich nochmal betonen, Da muss es ein Umdenken geben. Hier brauchen wir Aktion auf allen unterschiedlichen Ebenen. Frauen sind entscheidend für die Ernährungssysteme. Sie machen knapp 40% der Beschäftigten in der Landwirtschaft aus. Und deswegen ist es wichtig, eben die Handlungskompetenz der Frauen, ihren Zugang zu Kontrolle von Vermögenswerten sowie Geschlechtergerechtigkeit insgesamt zu verbessern.
Sagt Matthias Mogge, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe, der dann zum Schluss die Forderungen der Hilfsorganisation zusammenfasst.
Der diesjährige Bericht, der zeigt deutlich, dass wir Geschlechtergerechtigkeit angehen müssen auf unterschiedlichen Ebenen. Der Essay hier ist geschrieben worden von 3 Wissenschaftlerinnen an verschiedenen Universitäten, Norwich, Ghana und Wageningen. Und die Wissenschaftlerinnen sagen, es braucht 3 wesentliche Schritte. In einem ersten Schritt braucht es Anerkennung, dass es überhaupt ein Problem gibt und dass Frauen andere Bedürfnisse, andere Verwundbarkeiten, aber auch andere Möglichkeiten haben. Und diese Anerkennung ist erstmal der erste Schritt, dass hier was passieren muss. Der zweite Schritt, und das ist ganz wichtig, es geht um eine Umverteilungsgerechtigkeit, sodass Frauen Zugang zu und Kontrolle zu wichtigen Produktionsmitteln erhalten, indem sie Landrechte erhalten, Kredite, technologischen Fortschritt in Anspruch nehmen können. Der dritte wichtige Pfeiler besteht darin, Frauen zu beteiligen, aktiv zu beteiligen, ihnen eine Entscheidungsgewalt zu geben, eine Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu ermöglichen, sowohl in der unmittelbaren kommunalen Umgebung, aber bis hinauf zu nationalen und internationalen Repräsentationsformen. Es ist so wichtig, ich möchte es einfach wirklich nochmal betonen, da muss es ein Umdenken geben, hier brauchen wir Aktion auf allen unterschiedlichen Ebenen. Frauen sind entscheidend für die Ernährungssysteme. Sie machen knapp 40% der Beschäftigten in der Landwirtschaft aus. Und deswegen ist es wichtig, eben die Handlungskompetenz der Frauen, ihren Zugang zu Kontrolle von Vermögenswerten sowie Geschlechtergerechtigkeit insgesamt zu verbessern. Zusammenfassend brauchen wir Investitionen in Gender-, Klima-, Ernährungsgerechtigkeit. Regierungen müssen öffentliche Ressourcen umverteilen, um strukturelle Ungleichheiten zu beseitigen. Dazu gehört zum Beispiel, dass eine gerechte Arbeitsteilung innerhalb von Haushalten, Gemeinschaften gefördert wird. Regierungen sollten in Ernährungssysteme investieren, die bezahlbare, nahrhafte und klimaresiliente Lebensmittel produzieren. Dazu gehört auch, dass der sozioökonomische Status von Frauen verbessert wird und ihre Handlungsoptionen wie etwa Zugang zu Krediten und Landbesitz verbessert werden. Und um dies zu erreichen, sollten Regierungen auf allen Ebenen ihre Arbeit sektorübergreifend harmonisieren, Maßnahmen miteinander verzahnen, damit etwa Investitionen in Landwirtschaft klimaresiliente Methoden unterstützen und gleichzeitig Frauen bei Entscheidungsprozessen einbeziehen. Geschlechtergerechte Lösungen und menschenrechtsbasierte Ansätze sind ein wichtiger Schlüssel, um den weltweiten Hunger zu besiegen, weil sie die strukturellen Ursachen angehen.
Soweit Matthias Mogge, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe auf der Pressekonferenz der Hilfsorganisation am 10. Oktober, auf der der diesjährige Welthungerindex vorgestellt wurde. Noch immer hungern 733 Millionen Menschen weltweit und 2,8 Milliarden können sich keine gesunde Ernährung leisten. Der Bericht untersuchte die Ernährungslage in 136 Ländern. In 22 Ländern hat der Hunger seit 2016 zugenommen und in 20 Ländern sind die Erfolge weitgehend zum Stillstand gekommen. Was man dagegen tun kann, darüber sollte sich die Ampelkoalition Gedanken machen. Der aber fällt nichts Besseres ein, als den Haushalt des Entwicklungshilfeministeriums zu kürzen. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders Wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie, hören Sie dann am Dienstag, den 29. Oktober um 17 Uhr. Generell können Sie die Sendung auf Radio LoRa jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden die Sendungen online auf lora924.de gestellt. Sie finden sie unter der Rubrik Hörbar in der Mediathek unter Podcast aktuell. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht's jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.